Deutschlandfunk Interview.
Sergej Lavrov, der Außenminister, hat in der G20-Außenministerrunde seine Rede gehalten und dann danach sofort den Saal verlassen. Er wollte sich nicht anhören, was als nächste Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagt. Ich begrüße jetzt in Berlin am Telefon den außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hart. Guten Morgen, Herr Hart.
Guten Morgen, Herr Meurer.
Wie deprimierend ist das alles, was da abläuft auf dem G20-Außenministertreffen?
Deprimierend ist die Situation, in der wir uns befinden, dass Russland tatsächlich ein anderes souveränes Mitglied der Völkergemeinschaft brutal angegriffen hat und dort seit über 4 Monaten einen brutalen Krieg führt. Ich finde es richtig, dass man bei G20 beim Format bleibt, der 20 stärksten Wirtschaftsnationen, unabhängig von der Frage, ob sie demokratisch regiert sind oder nicht. Das ist ja bei G7 anders. G7 sind ja gleichzeitig Nationen, die gemeinsame Werte teilen. Aber ich finde die Reaktion von Lavrov offen gesagt auch ziemlich unverschämt. Wenn er der Welt seine Meinung sagt auf diesem Weg, dann muss er auch bereit sein, sich das anzuhören, was andere dazu sagen. Und es wird eine doch starke Phalanx auch geben, die gegen Russland in dieser Frage steht.
War, Herr Hart, die Reaktion von Lavrov nicht absehbar? Denn vorausging ja, dass Annalena Baerbock und andere gesagt haben, wir reisen später an, ich will ihm keine Hand geben und ich treffe mich auch nicht mit ihm persönlich.
Ich halte diese Haltung für richtig. Das Wichtigste ist, dass wir eine einheitliche Haltung unter den G7 und unter den EU-Mitgliedern, die teilnehmen am G20, haben. Das ist gelungen. Ich glaube, diese Position wird auch beibehalten werden. Wenn man entscheiden muss, wie man sich im November gegenüber Putin möglicherweise verhält auf dem Gipfel. Bis dahin sind die Dinge hoffentlich weitergegangen im positiven Sinne, im Blick auf die Befriedung des Krieges als heute. Aber das können wir nicht sagen. Und ich glaube, dass man auch gegenüber der Ukraine keine Signale senden sollte, die den Eindruck erwecken, wir würden irgendwo hinter den Kulissen der Ukraine über die Ukrainer Zukunft verhandeln mit den Aggressoren Russland, also Lavrov in diesem Fall. Und deswegen ist dieses klare Signal der Distanz richtig.
Auf der anderen Seite, der französische Präsident telefoniert stundenlang mit Wladimir Putin, Olaf Scholz telefoniert mit Putin. Ist es wirklich richtig, das Gespräch zu vermeiden mit dem russischen Außenminister?
Also ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob man sich am Telefon über aktuelle Fragen austauscht oder ob man in einem solchen Gipfelformat, beziehungsweise es ist ja heute das Außenministerformat, zusammentrifft.
Sie meinen, das ist die Optik, das sieht einfach schlecht aus.
Das ist die Optik, das sind die Bilder, das ist das Gemeinsame, was zum Ausdruck kommt auf solchen entsprechenden G20 oder G7 Zusammentreffen. Das ist meines Erachtens noch etwas anderes, ist aber trotzdem natürlich die Frage im Raum, immer wenn Macron oder Scholz mit Putin reden. Was gibt es da eigentlich zu besprechen? Wir wissen von Putin, dass er uns ja in vielfältiger Weise schamlos belogen hat. Wenn Sie sich erinnern an die Zusammentreffen im Februar, wo er offen gelogen hat im Blick auf seine Absichten, im Blick auf die Ukraine. Insofern ist die Frage, was macht es einen Sinn, mit jemandem zu sprechen, von dem man befürchten muss, dass er einem nur die Unwahrheit erzählt. Deswegen bin ich skeptisch, ob diese Telefonate einen Sinn machen.
Der Chance aber könnte aber sein, jeden Zipfel zu ergreifen, den es irgendwie geht.
Ja, was ist der Zipfel, den wir ergreifen können? Der Zipfel ist, dass Putin erkennt, dass dieser Krieg, die Fortführung des Krieges, für ihn ein größeres wirtschaftliches und politisches Risiko darstellt, als jetzt in vernünftige, sachgerechte Verhandlungen einzutreten. Und dann wäre es an Putins Stelle, den Hörer in die Hand zu nehmen und anzurufen, zum Beispiel beim amerikanischen Präsidenten und einen Kurswechsel seiner Politik mit ihm zu besprechen. Wir werden ihn durch Gespräche zu einer solchen Haltung nicht bringen können, sondern nur durch konsequente Sanktionen einerseits und eben den militärischen Widerstand der Ukraine. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir die Ukraine auch in diesem Kampf durch Rüstungsgüter unterstützen.
Jetzt haben wir ja die Situation G20 ist was anderes als G7. G7 sind die westlichen Staaten, G20 ist China dabei, Indien, Südafrika, alles Länder, die, ich sag mal vereinfacht, kein Problem haben mit dem russischen Krieg. Was kann Deutschland, was können die Partner tun, um da einen, wenn ich Gesinnungswandel, so doch die anderen dazu zu bringen, vielleicht ihre Haltung zu überdenken?
Also im Blick auf China, glaube ich, wird das kurzfristig nicht erfolgreich sein, aber Sie haben jetzt gerade einige Länder in einen Atemzug genannt, die ich so nicht in einen Topf werfen würde. Ich weiß, dass dass Indien sich ganz klar pro-westlich orientiert in den letzten Monaten und Jahren und dass dieser Krieg Russlands gegen die Ukraine von Indien klar verurteilt wird, wenngleich Indien sich nicht der UN-Resolution anschließen konnte. Da weist Indien darauf hin, dass sie in den letzten Jahrzehnten bei allen Fragen, sogar im Kalten Krieg, sich immer enthalten haben. Aber ich glaube, dass Indien zum Beispiel ein Land ist, das größte, bevölkerungsreichste Land der Erde, das mittlerweile größer als China, dass dieses Land ganz klar für die westliche Welt nicht verloren ist im Sinne der Unterstützung, was die Aggression Putins angeht. Das ist bei China.
Aber Indien will das Öl haben, das russische Öl, zu billigen Preisen.
Indien braucht Öl und Gas. Indien kriegt Rüstungsgüter aus Russland, im Übrigen auch, weil westliche Nationen nicht bereit waren zu liefern. Indien hat diesen schweren Konflikt mit Pakistan. Aber Indien hat auch eine Konfrontation mit China, sieht deswegen mit Argusaugen die Zusammenarbeit Chinas und Russland. Ich bin im Blick auf Indien der Meinung, dass dies konkret ein Staat ist, der über kurz oder lang ganz klar im westlichen Camp, um das mal salopp zu sagen, zu verorten ist. Und ich hoffe, dass auch Südafrika, vielleicht auch Brasilien, wenn sie die politischen Verhältnisse sich in diesem Land ändern, da sind ja bald Wahlen, dass diese Länder für uns nicht verloren sind. Bei China bin ich skeptisch, weil China ist ein ähnlich autoritäres, brutales Herrschaftsregime wie Russland.
Das ist ja kein Automatismus. Was kann der Westen tun, um mehr Länder, wie Sie sagen, ins westliche Camp zu holen?
Ich glaube, unsere Angebote, um jetzt beim Thema Indien zu bleiben, das gilt aber auch für viele andere Staaten, etwa Afrikas, des Fernen Ostens und Lateinamerikas. Wir müssen klare Angebote machen, die mindestens genauso attraktiv sind, wie beispielsweise was China tut.
Welche Angebote?
China investiert massiv in die Infrastruktur dieser Länder, durchaus aus Eigennutz. Also es ist auch so, dass China die Kontrolle über diese Infrastruktur in diesen anderen Ländern behalten will und damit politischen Einfluss hat. Aber warum ist es eigentlich nicht auch möglich für die Europäische Union, ganz konkret Entwicklungsprojekte, Infrastrukturprojekte in afrikanischen Staaten zu organisieren, die diese Länder voranbringen, die diesen Ländern massiv helfen, aber wo man eben nicht, wie die Chinesen das tun, gleichzeitig politischen Einfluss gewinnen will, sondern wo man faire Beziehungen auf Augenhöhe zu diesen Staaten pflegt. Da tun wir zu wenig als Deutschland, als Europa, und ich glaube, da gibt es auch eine Notwendigkeit der Kurskorrektur, offensiver mit unseren Möglichkeiten wirtschaftlicher und politischer Art umzugehen, um diese Länder dauerhaft an uns zu binden.
Besteht die Gefahr, Herr Hart, dass die Schwellenländer sagen, was habt ihr Weststaaten eigentlich jetzt für ein Problem mit Russland? Ihr habt 2014 weggeguckt, ihr habt jahrelang energiepolitisch zum Beispiel eng mit Russland zusammengearbeitet und jetzt verlangt ihr von uns, auf Distanz zu gehen.
Wir haben tatsächlich die Situation 2014 nicht richtig eingeschätzt. Es wäre besser gewesen, wenn Deutschland, die Europäische Union, der Westen insgesamt härter darauf reagiert hätte. Ich kann mir allerdings ausmalen, welche Diskussionen wir in Deutschland mit der deutschen Wirtschaft bekommen hätten, wenn wir bereits 2014 gesagt hätten, weniger russisches Gas in deutschen Netzen. Das wären harte Diskussionen gewesen, auch mit den Grünen, die gesagt hätten, wieso holt ihr Gas aus der arabischen Welt oder aus Fracking-Gas aus Amerika? Wir können doch das gute russische Gas haben. Die Welt hat sich leider durch diesen brutalen Angriffskrieg Putins radikal verändert und ich glaube, dass kein Staat dieser Erde es möchte, dass er grundlos von einem anderen Staat über seine Grenzen hinweg angegriffen wird, so wie das Russland gegenüber der Ukraine getan hat, und das wird, egal ob man ein Staat Afrikas oder Asiens ist, keiner wollen, und Schutz vor einer solchen Entwicklung durch Völkerrecht, aber eben auch durch starke wirtschaftliche Verbindungen, das möchte jeder haben, und deswegen glaube ich, dass der Westen, gerade auch für solche Staaten, die zwischen den verschiedenen Welten stehen, attraktiver ist als jemals zuvor und Russland im Übrigen unattraktiver wird, weil Russland natürlich wirtschaftlich und politisch im Augenblick sich total selbst schwächt, und das wird sich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auswirken.
Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, zum Außenministertreffen der G20-Staaten auf der indonesischen Insel Bali. Herr Hart, besten Dank für das Gespräch und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.